Kommen wir zu Teil 4 unserer Vortragsreihe vom Eukos des Adam zum Eukos des Christus. Und ab jetzt wollen wir uns mit dem Kernbereich des Eukos beschäftigen, mit der Ehe. Und zwar hauptsächlich mit der Frage, wie kommt eine Ehe zustande und wie wird eine Ehe gebrochen? Man sollte ja eigentlich meinen, das ist eine Sache von 5 Minuten, aber da doch recht seltsame Lehren darüber kursieren, die nicht aus der Schrift kommen, sondern aus der Tradition und aus weltlichen Philosophien, ist hier doch einiges richtig zu stellen, sodass wir doch noch etwas Zeit brauchen werden. Letztes Jahr ist aus den Reihen der Hamburger Grünen die Forderung laut geworden, eine Ehe-Light einzuführen, also eine abgespeckte Version der Ehe mit begrenzten Pflichten, also sozusagen eine WMBH, eine Wohngemeinschaft mit beschränkter Haftung, man könnte auch wahlweise sagen mit beschränkter Haltbarkeit. Die Tragik an der Sache ist, das haben wir ja gestern schon gesehen, das, was uns nach derzeitig geltendem bürgerlichem Recht als Ehe angeboten wird, ist ja de facto schon eine Ehe-Light, also eine abgespeckte Version im Vergleich zu dem, was wir in der Schrift an Vorbild, an Modell finden. Nun haben leider die Denkmodelle, die dieser Beschränkung der biblischen Ehe zugrunde liegen, auch Eingang in die Theologie gefunden und sich dort fest eingenistet, sodass also zunächst erstmal das biblische Modell umrissen werden muss, weil man es inzwischen nicht mehr als bekannt voraussetzen kann. Es ist also möglich, dass zwei Leute von Ehe reden und was völlig anderes meinen. Dass einer also den biblischen Begriff referiert und der andere den bürgerlichen. Und das sind dann völlig unterschiedliche Lebensentwürfe. Und natürlich redet man dann aneinander vorbei, wenn man von unterschiedlichen Begrifflichkeiten, von unterschiedlichen Begriffsinhalten ausgeht. Beispielsweise wird eine emanzipatorische Ehe geschlossen, indem ein Mann und eine Frau heiraten. Das ist ja normaler Sprachgebrauch. Eine biblische Ehe wird geschlossen, indem ein Mann eine Frau heiratet. Das ist schon, scheint ein kleiner Unterschied, aber in der Praxis gibt es dann viele Weiterungen, viele Folgerungen, die aus diesem kleinen Unterschied entstehen. Bei einer biblischen Heirat übergibt ein Vater die Verantwortung für seine Tochter in die Hände ihres künftigen Ehemanns, bei dem diese Verantwortung dann bis zum Tode eines der Ehepartner verbleibt. In der emanzipatorischen Eheleid verantwortet jeder sich selbst. Diese Hierarchie, über die wir auch gestern schon ausführlich gesprochen haben, die also dieser Verantwortung des Mannes, die aus dieser Verantwortung des Mannes folgt, ist eine notwendige Voraussetzung für eine Ehe im biblischen Sinne. Man könnte also vereinfacht sagen, wenn es keine Hierarchie hat, dann ist es auch keine Ehe. Dann ist es also diese bürgerliche Eheleid, aber kann im biblischen Sinn nicht wirklich als Ehe gelten, weil eine Grundvoraussetzung, eine konstituierende Voraussetzung fehlt. Daraus folgt, dass alles, was diese Hierarchie zerstört, auch die Ehe zerbricht. Also wenn die Hierarchie eine notwendige Voraussetzung ist, dann ist auch die Zerstörung der Hierarchie eine Zerstörung der Ehe. Im Moment sind die lieben evangelikalen Brüder ja ziemlich aus dem Häuschen, auch nicht ganz zu Unrecht, weil seitens der Politik mal wieder intensiv die weitere Öffnung der Ehe für Homosexuelle diskutiert wird. Auch seitens der CDU inzwischen ganz verstärkt. Ist schon interessant, was in Deutschland inzwischen als konservativ durchgeht. Und das wird natürlich von Evangelikalen sehr stark als Bedrohung der Ehe wahrgenommen. Ist ja auch richtig. Aber indem man sich einseitig auf diesen Punkt fokussiert, übersieht man eine viel größere Bedrohung der Ehe. Und die besteht darin, dass es für den Diabolos viel unauffälliger ist, wenn es ihm gelingt, die Geschlechterunterschiede so zu nivellieren, so plan zu schleifen, so abzuschaffen, dass ohnehin alle Menschen gleich sind. Dort, wo es keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen gibt, in ihrem Verhalten, in ihrer ganzen Lebensart, in ihren Befugnissen, in allen Lebensbereichen, wo sie also gleiche sind, dann ist jede Ehe eine Gemeinschaft von Gleichen. Und damit, wenn die Geschlechter gleich sind, wäre dann im Prinzip jede Ehe im engeren Sinn, also bei strikter Beurteilung, eine gleichgeschlechtliche Ehe. Und damit würde durch die Hintertür, also wenn alle Menschen gleich sind, wenn es nur noch den androgynen Menschen gibt, der sich natürlich physisch noch ein bisschen unterscheidend, aber in allen Lebensäußerungen und Rechten planiert ist. Das ist ja auch der Wunsch der Gender-Architekten, der Sozialarchitekten, Sozialingenieure, die den neuen Menschen schaffen wollen. Der ist mehr oder weniger geschlechtslos, dieser neue Mensch, beziehungsweise vereinigt männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale in sich, dann brauchen wir eigentlich über eine homosexuelle Ehe gar nicht mehr zu diskutieren, weil die auf einer ganz anderen Ebene in die Gesellschaft implantiert wurde und auf eine viel unauffälligere Art und Weise, als wir das jetzt haben, bei dieser offensichtlichen Diskussion um die Öffnung der Ehe für Homosexuelle. Ich will nicht sagen, das ist ein Ablenkungsmanöver, aber so ganz nebenbei funktioniert es schon ein bisschen so, weil die lieben Brüder sich hauptsächlich auf diesen kleinen Bereich konzentrieren, wo dagegen gepredigt und gewettert wird, und der Hauptbereich, wo die Homosexualisierung des Menschen an sich stattfindet, der wird übersehen, also wird mal wieder die Mücke ausgeseit und das Kamel verschluckt. Also wo Geschlechterverhältnisse nicht festgelegt sind, sondern frei verhandelbar und austauschbar, dort ist von Gleichgeschlechtlichkeit, also um es mit dem Fremdwort zu sagen, von Homosexualität zu reden. Wie entsteht eine Ehe nach biblischem Muster? Bekannt ist der Vers 1. Mose 2,24: Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seiner Männin an, und sie werden zu einem Fleisch. Also dass der Mann die Verpflichtung hat, aus dem alten Oikos auszuziehen, um einen neuen Oikos zu begründen, das ist soweit noch bekannt. Weniger bekannt ist, dass von der Männin nicht weniger gefordert wird als ein solcher Auszug. Lesen wir im Psalm 45. Höre, Tochter, und sieh, und recke dein Ohr, und vergiss dein Volk und den Oikos deines Vaters. Und der Regent verlangt deine Schönheit, denn er ist dein Herr, so wirf dich huldigend ihm hin. Das ist hier etwas blumig formuliert, vielleicht wird es deswegen auch so oft übersehen. Mit dem, was wir aber gestern uns alles angesehen haben, ist eigentlich klar, mit der Eheschließung kommt das Weib unter das Gesetz des Mannes. Eine Gesetzgebungsautorität ist dort, wo eine Regentschaft ist. Und damit wissen wir auch, wer dieser Regent ist, der nach dem Weibe hier verlangt. Da ist die Rede von ihrem Mann. Und hier ist eben nicht nur die Rede von einem der Könige Israels, sondern das ist verallgemeinerungsfähig. Es ist nötig, dass beim Zustandekommen einer Ehe die vorherige Tochter, die dann zum Eheweib wird, den Oikos ihres Vaters verlässt. Ist ja klar, sie wird einem neuen Oikos hinzugefügt. Und hier steht sogar, sie soll ihr Volk vergessen und den Oikos ihres Vaters. Das heißt, sie darf ihre Loyalität als Ehefrau nicht aufteilen zwischen ihrem alten Leben und ihrem neuen. Sie muss also ihre Loyalität vollkommen in diese neue Daseinsform, und um nichts weniger geht es, also um eine neue Daseinsform, einbringen. Sie muss, wenn hier steht, ihr Volk vergessen, aus ihrer alten Sozialstruktur herauskommen und in die Sozialstruktur ihres Mannes hineinkommen. Das hängt auch damit zusammen, wenn wir das neutestamentlich betrachten, dass ja die Ehe ein Bild ist für das Verhältnis des Christus zur Herausgerufenen. Und auch hier ist es ja so, wenn jemand zu dem Christus kommt, dass er aus seinem alten Leben herauskommen muss und in den Christus hineinversenkt wird. Und das wird hier abgebildet und in einer geistlich-vorbildlichen Ehe, die wirklich den Christus und die Herausgerufene abbilden will, gehört also auch dieser Loyalitätswechsel vom alten zum neuen Leben unbedingt dazu. Es gibt genug Beispiele, wo das nicht gemacht wird und die Ehe daran zerbricht. Wir haben ja vorgestern da auch schon ein Beispiel gehört, wo es also tatsächlich passiert, dass eine Frau, deren Loyalität eher ihrem Vater als ihrem Mann gehört, dadurch die Ehe zerstört. Also in dem Fall, den wir gehört haben, nicht, dass der Vater diese Loyalität seiner Tochter ausnutzt, um gegen den rechtmäßigen Ehemann zu intrigieren, die Tochter herauszulösen aus der Ehe wieder und dadurch die Familie zu zerstören. Und wenn wir das geistlich hart beurteilen, dann ist das ein inzestuöses Verhältnis. Nicht im physischen Sinn, sondern im geistlichen Sinn. Weil der Vater das, was dem Ehemann gebührt, für sich beansprucht. In dem Fall also die Loyalität, die Gefolgschaft. Und im geistlichen Bereich ist das Inzest. Und da dieser, es geht ja hier um, gerade was ich gerade referiert, ist ja ein tatsächliches Beispiel. Da dieser Vater sich ja als frommer Mensch selbst empfindet, bin ich mal gespannt auf das Gesicht, das der mal im Gericht macht, wenn ihm von dem Christus Inzest vorgeworfen wird. Da werden viele wahrscheinlich noch ein ganz böses Erwachen haben, weil solche Dinge, die sich nicht immer in solcher Klarheit, in solcher lehrhaften Klarheit, in solcher Eindeutigkeit abspielen, gibt es ja ansatzweise viel und da wird noch viel aufzuräumen sein, noch viel richtigzustellen sein. Und in einigen Fällen auch erst im Gericht, wenn es also in diesem Zeitalter nicht zum Umdenken kommt. Das sind also so Sachen, ich hatte ja, als ich ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, wenn wir uns mit dem Eukos auseinandersetzen, wir müssen damit rechnen, dass also unser Weltbild zum Teil wirklich erschüttert wird, dass es weh tut, dass die Schrift hier Sichtweisen vertritt, die völlig konträr sind zu dem, was um uns herum in der Welt geglaubt wird und auch in den meisten christlichen Kreisen geglaubt wird. Und das sind so solche Beispiele, die dazugehören, die nicht mehrheitsfähig sind, auch unter Christen nicht mehrheitsfähig sind, aber nichtsdestotrotz schriftgemäß. Und hier ist eben auch in den letzten Jahrhunderten viel Wissen verloren gegangen, das früher noch selbstverständlich war. Das ist eben so, wenn bestimmte Dinge nicht mehr gelehrt werden, dann geht Wissen verloren. Also das ist ganz seltsam. Man denkt immer, wenn eine Gesellschaft einen bestimmten zivilisatorischen Stand erreicht hat, dann ist das gesichert und man baut darauf, die nächste Generation baut wieder darauf auf und dann wird es noch besser und noch besser und es gibt ein stetes Fortschreiten. Die Geschichte lehrt, dass das nicht so ist. Also zum Beispiel, die alten Römer hatten Warmwasserheizung. Das ist ein Wissen, das über Jahrhunderte dann im Wesentlichen verloren gegangen ist. Im Mittelalter in Europa hat, glaube ich, niemand mehr Warmwasserheizung gebaut. Als ob das Mittelalter nicht so schon schlimm genug gewesen wäre in vieler Hinsicht. Da ist ein zivilisatorischer Fortschritt, der schon mal erreicht war, verloren gegangen. Infolge des Reichszerfalls. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass irgendwas, was mal da war, erhalten bleibt. Man muss es aktiv pflegen und erhalten. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo ganz massiv Wissen um Familie, Familienstruktur verloren gegangen ist schon. Also es ist im großen Bereich der Gesellschaft weg, das muss man so sagen, und existiert noch in Nischen. Und wenn es dort auch noch ausgerottet würde, dann wäre es ganz verloren. Gut, es ist noch in der Bibel vorhanden und kann deswegen zumindest jederzeit wiederbelebt werden. Einer der Grundirrtümer in Bezug auf die Ehe besteht darin, dass Leute meinen, wenn sie heiraten, dann bekommen sie etwas dazu, was sie vorher nicht hatten und müssten nichts aufgeben. Und das widerspricht also jeglichen geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die wir kennen. Etwas Neues kann eigentlich nur entstehen, wenn das Alte hinweggetan wird. Und je größer das geistliche Gut ist, das es zu erringen gilt, desto eher ist damit zu rechnen, dass dort aus etwas Altem auszuziehen ist, dass dort etwas Altes zurückgelassen werden muss. Wie gesagt, ja auch hier bekannt, wenn jemand zu dem Christus kommt und der Meinung ist, er könne da sein altes Leben mitschleppen, dann ist er auf dem Holzweg. Das ist ja Standard. Also das gibt ja viele, denen gesagt wird, komm zu Jesus und er löst alle deine Probleme. Und denen nicht gesagt wird, aber das ganze Zeug aus deinem alten Leben kannst du dort nicht mitbringen. Insofern fehlt es auch in dem Bereich inzwischen schon an den Voraussetzungen, aber auch in dem bildhaften Bereich der Ehe, sie ist ja dazu eingerichtet worden, Christus und die Herausgerufene abzubilden. Auch in diesem Bereich ist dieses Wissen verloren gegangen, dass das Neue zur Voraussetzung hat, dass das Alte zurückgelassen wird. Und die Bibel nennt es Hurerei, wenn man also aus dem Alten, wenn man dann aus dem Neuen zurückkehrt in das Alte. Es gibt also diese Geschichte von diesem Gibeoniter, Richter 19, dessen Nebenfrau zu ihrem Vater zurückgekehrt ist. Und dort lesen wir zumindest in zuverlässigen Übersetzungen, bei der Bewertung dieses Falles, sie hurte hinweg von ihrem Mann. Also indem sie zu ihrem Vater ging, hurte sie hinweg von ihrem Mann. Einige Übersetzungen haben das übrigens inzwischen abgebogen. Ich habe da auch mal was drüber geschrieben, wo ich das im Einzelnen erklärt habe. Jetzt kann ich es nur kurz erwähnen. Einige Übersetzungen verfälschen das. Da steht dann drüber, steht dann da drin, sie haben sich gestritten oder irgend sowas. Tatsächlich steht dort also in der Schrift, sie hurte hinweg von ihrem Mann. Also das ist die Beurteilung der Schrift, wenn das Eheverhältnis verlassen wird und man in das alte Verhältnis zurückkehrt, Hurerei. Und wie gesagt, wir haben es schon gesehen in Psalm 45, nicht nur der Oikos des Vaters muss verlassen werden, auch die alte Sozialstruktur. Wird die alte Sozialstruktur beibehalten, kann die jederzeit eine Bedrohung für die eheliche Loyalität darstellen, auch nach Jahren noch, also in den Anfangsjahren gibt es ja dann meistens keine Probleme, später kann das zu Loyalitätskonflikten führen, die dann wieder aufbrechen und eine Ehe zerstören können. Es gibt im jüdischen Brauchtum, ich erwähne das hier nur, das jüdische Brauchtum beweist natürlich nichts, Beweischarakter hat nur die Schrift, aber ich erwähne es, weil es schriftkonform ist, weil es das, was die Schrift sagt, illustriert. Es gibt dort einen Brauch, dort geht eine Frau bei ihrer Verheiratung, also vor der Hochzeit, in die Mikwe, das ist ein Tauchbad, also ein Reinigungsbad, und wäscht dort also bildlich ihre Vergangenheit ab. Das ist ein Bild auch auf die Taufe hin. Historiker sind sogar der Meinung, dass die neutestamentliche Taufe sich aus dieser Ehe-Mikwe entwickelt hat, was auch plausibel ist, weil hier das, weil das dasselbe Bild ist. Ja? Wenn sich jemand taufen lässt, weil er zu Christus kommt, dann legt er auch sein altes Leben ab und kommt in das Neue. Und genau das wird ja in der Taufe symbolisiert. Das Gestorbensein mit dem Christus, das Untertauchen und das Auferstehen mit dem Christus. Und hier also auch im jüdischen Brauchtum diese interessante Darstellung, diese interessante äußerliche Darstellung. Die Braut geht in das Tauchbad und legt dort ihr altes Leben symbolisch ab. Das Wort Braut ist im Hebräischen auch schon interessant. Kala. Fritz Henning Bader schreibt dazu, zitiere das, das hebräische Wort Kala, das auch mit all dahinsein wiederzugeben ist, offenbart durch seinen gegensätzlichen Begriffsinhalt, all dahin machen einerseits und vervollständigen andererseits, dass jedes vollkommene Sein das völlige Aufhören des vorausgehenden Seins bedingt. Vollständiges wird nur unter Aufgabe alles anderen, das heißt im persönlichen Bereich, nur unter völliger Hingabe des Selbst erreicht. Das zeigt sich besonders in der dritten begrifflichen Bedeutung des Wortes Kala, das auch für eine Braut verwendet wird. Die Braut ist die sich völlig Hingebende, die Aufhörende, ein Selbst zu sein, weil sie als Vervollständigung zum Teil des Mannes wird. In der Geschriebenen des Neuen Bundes zeigt sich der Christus als die bezüglich allem gegebene Vervollständigung aller und die Herausgerufene als Vervollständigung des Christus. Also hier findet ein gegenseitiges Vervollständigen statt. Ich hatte es ja gestern schon erwähnt. Schöpfung, das Weib wird aus dem Mann herausgenommen, der dadurch eine Doppelleiblichkeit erhält. Durch die Verfehlung wird sie ihm entfremdet. Und wenn eine Ehe geschlossen wird, nicht unter Bedingungen der Welt, sondern unter erlösten Bedingungen, unter geistlichen Voraussetzungen, dann wird das rückgängig gemacht, sie wird ihm wieder hinzugefügt, wieder eingepflanzt. Die doppelte Weiblichkeit bleibt natürlich erhalten, aber es kann eine Wesenseinheit entsteht mit gleichen Zielsetzungen und eine gegenseitige Vervollständigung, die vorbildhaft abbildet, wie die Herausgerufene den Christus vervollständigt und wie der Christus die Herausgerufene vervollständigt. Und das steckt wunderbarerweise in diesem Wort Kala drin, das also Braut bedeutet, wo das Vervollständigen drin steckt und wo auch das Aufhören des alten Seins mit drin steckt. Das bedeutet natürlich, dass man jetzt auch im Mädchen, das eine Brautschaft anstrebt, sagen sollte, dass das dazugehört. Also genauso wie man jemanden sagen sollte, wenn du zum Christus kommst, dann kannst du dein altes Leben nicht mitschleppen, sollte man das auch einer Braut sagen, dass es dann nicht zu einem bösen Erwachen hinterherkommt. Interessanterweise ist das ein Wissen, das vor historisch gar nicht so langer Zeit noch in der Welt vorhanden war sogar. Also eigentlich ein geistliches Faktum, dass früher durchaus in nicht geistlichen Zusammenhängen noch bewusst war, in einem Lehrbuch für Handelsrecht von 1863 von Leon Levy steht: In der Ehe geht die persönliche Identität des Weibes verloren. Ihre Person wird vollständig in der ihres Mannes versenkt, der die absolute Verantwortung über sie und ihre Angelegenheiten erhält. Damit einher geht also auch, in diesem Zusammenhang sagt er das, die Entlastung des Weibes von Verpflichtungen dem Staat gegenüber. Also verpflichtet dem Staat gegenüber ist dann nur noch der Mann. Und das ist also interessanterweise doch im Lehrbuch für Handelsrecht noch vor 150 Jahren, also gar nicht so furchtbar langer Zeit, geschrieben worden. Zum Thema Übergang der Loyalität vom alten Eukos in den neuen beim Schließen einer Ehe. Noch ein Zitat. Hier schreibt Debbie Pill in dem Buch Created to be His Helpmeet, ein Buch, das also von ihrem Mann auch autorisiert wurde, dass ihre älteste Tochter 2 Monate vor ihrer Hochzeit mit einer theologischen Frage zu ihrem Vater kam. Und er ihr antwortete: Ich kann deine Frage zur Bibel nicht beantworten, denn jetzt hast du zu glauben, was dein Mann glaubt. Er wird dein Haupt sein und du wirst ihm nachfolgen. Es ist Zeit, dich an deine neue Rolle zu gewöhnen. Frage ihn, was er darüber denkt. Es ist jetzt müßig, darüber zu streiten, ob 2 Monate vor der Eheschließung der Vater nicht formal berechtigt gewesen wäre, das anders zu handhaben. Hier geht es auch nicht um Fristen und darum, irgendwelche Karenzzeiten festzulegen. Hier geht es um die Geisteshaltung, die dahinter steht. Denn wenn er vielleicht unwissentlich eine andere Sichtweise vertreten hätte in dieser Frage als der künftige Mann seiner Tochter, hätte er seine Tochter in den Konflikt gebracht, sich zwischen der Sichtweise ihres Vaters und ihres Mannes entscheiden zu müssen. Er hätte dort also was gesät, was schon eine Hypothek gewesen wäre für die künftige Ehe. Und insofern ist also seine Haltung, hier sehr sensibel zu sein, vorbildlich. Seine Tochter ist dadurch nicht in die Verlegenheit gekommen, sich entscheiden zu müssen zwischen der Sichtweise ihres Vaters und der ihres Mannes. Und vielleicht hätte sie sich auch richtig entschieden. Das ist ja hypothetisch. Aber möglicherweise wäre auch dann viel später dann irgendwann mal eine Frage aufgebrochen, wo sie in so eine Konfliktsituation gekommen wäre. Und es hätte sich eine Dynamik entwickeln können, die die Ehe zerstört oder zumindest beschädigt. Deswegen war ihr Vater verpflichtet, diesen Strang zu zerschneiden, freiwillig von sich aus zu zerschneiden, um nicht in die Gefahr zu geraten, irgendwann als Verbündeter seiner Tochter gegen ihren eigenen Ehemann und damit als Ehebrecher dazustehen. Wenn er zu einem späteren Zeitpunkt, und das ist ja nicht selten, also wenn wir jetzt mal selbst von geistlichen Voraussetzungen ausgehen, hypothetisch alles im Christen, wenn also später der Vater ein Problem sieht, von dem er der Meinung ist, also in dieser neuen Ehe ein Problem sieht, von dem er der Meinung ist, das müsse er ansprechen, dann hat er dies mit dem Mann zu besprechen, der das dann wiederum mit seiner Frau erörtern kann. Er hat aber eben nicht die Möglichkeit, nicht die legale Möglichkeit, den Ehemann seiner Tochter zu übergehen und dieses Problem direkt mit seiner Tochter zu klären, wie er das von früher gewöhnt ist, als die Tochter noch nicht verheiratet war. Denn die Tochter kommt dann in den Konflikt, nicht nur zu entscheiden, wer hat da recht, sondern eben auch, wo gehöre ich hin. Das sind Fragen, die zusammengehören. Und es ist eben bedauerlich, dass viele Eltern heute nicht die Geradheit haben, die hier der Michael Pearl hatte, und einfach zuzugestehen, dass sie den Einfluss über ihre Tochter abgegeben haben, unwiderruflich. Viele Eltern neigen also dazu, ihre Töchter nach der Eheschließung genauso zu behandeln wie vorher und damit genauso, als hätten sie nie geheiratet. Sie sind nicht bereit zu akzeptieren, dass diese Eheschließung eine unwiderrufliche, tiefgreifende Veränderung ihrer Beziehung nach sich zieht, einen tatsächlichen Abschied, der nicht nur ein räumlicher Abschied ist, ein räumlicher Abstand, sondern eben auch eine Veränderung des gesamten Beziehungsgeflechts. Manche behandeln also ihre Tochter, wenn sie verheiratet ist, so, als wäre sie nur irgendwie in einer anderen Stadt eine Berufsausbildung zu machen und nicht, als wäre sie wirklich in einen vollkommen neuen Lebensbereich hineingekommen. Aus diesen Verhältnissen, dass also Eltern häufig in die Angelegenheiten der verheirateten Kinder hineinreden, ist auch dieses Klischee von der bösen Schwiegermutter entstanden. Also Klischees sind natürlich nur begrenzt aussagefähig, aber ein Klischee entsteht in der Regel nicht, wenn es nicht tatsächliche Vorkommnisse gegeben hat, die dazu geführt haben, dass sich so ein Klischee herausbildet. Also sie haben immer einen gewissen wahren Kern, nicht? Und daher kommt also diese Geschichte, dass Eltern häufig, offensichtlich eben auch Mütter in Besonderheit, häufig nicht bereit sind, die Verantwortung an den Ehemann abzugeben. Und hier kommt wieder das Wort ins Spiel, das wir gestern schon betrachtet haben, aus dem ersten Petrusbrief, dass sich einmischen in die Angelegenheiten eines anderen, dass Petrus in einem Zug mit Diebstahl und Mord benennt. Wenn wir uns also die Praxis ansehen und die Häufigkeit der Fälle, wie Ehen zerstört werden, dann sind es nicht so häufig fremde Männer, die auf irgendwelche erotischen Abenteuer mit Frauen anderer Männer aus sind. Also das ist natürlich auch nicht zu marginalisieren, aber vermutlich ist es viel häufiger, dass Ehen zerstört werden durch gute Freundinnen, Mütter, auch Väter, haben wir gesehen. Quantitativ ist das wahrscheinlich der Ehebruchsfaktor, der deutlich überwiegt. Weil gerade gute Freundinnen häufig eine Loyalität beanspruchen, die Vorrang haben will vor der ehelichen Loyalität. Also gute Freundin, ich behaupte das jetzt mal, ohne eine Statistik, eine belastbare Statistik hierzu zu haben, sind die gefährlichsten Ehebrecherinnen. Und nicht nur gute Freundinnen und Eltern, auch, das haben wir gestern schon erwähnt, geistliche Leute mit geistlicher Autorität und damit also sowohl Mietlinge mit einer angemaßten Autorität als auch Leute mit legitimer geistlicher Autorität neigen häufig dazu, in fremde Ehen hineinzuregieren und dadurch sich also eine Hauptschaft anzumaßen, die ihnen nicht zusteht, faktisch, und dadurch also auch die Ehe zu brechen. Denn wenn die Ehe darin besteht, dass die Tochter aus der Verantwortung ihres Mannes in die Hauptschaft des Mannes kommt, dann ist jeder, der die Hauptschaft des Mannes ergreift, ein Ehebrecher, weil er dadurch eines der notwendigen, konstituierenden Elemente der Ehe für sich beansprucht. Also die Hauptschaft ist ja nicht irgendwas, sie begründet die Ehe. Ohne dass diese Hauptschaft angenommen wird, kommt keine Ehe zustande. Und wenn jemand, also zum Beispiel ein geistlicher Leiter, in eine Ehe hineingeht und Entscheidungshoheit beansprucht, dann beansprucht er die Hauptschaft dieser Ehe für sich, partiell, zwar nur, nicht vollständig. Das ist auch völlig egal, ob das partiell oder vollständig ist. Er bricht damit die Ehe. Und das ist den meisten nicht bewusst. Was die Eltern angeht, so dürfen sie sich also gern bis zu dem Zeitpunkt, da die Ehe geschlossen wird, gegen eine Ehe verwenden, die ihnen unpassend erscheint, also gegen eine Anbahnung einer Ehe verwenden, die ihnen unpassend erscheint. Aber wenn die Ehe einmal rechtsgültig geschlossen ist, dann ist der Zug abgefahren. Dann ist sie einfach zu respektieren, dann genießt sie absoluten Schutz. Und hier müssen wir sagen, das macht es natürlich nicht leichter, aber wir leben nun mal unter den Bedingungen einer gefallenen Welt, wo Sachen manchmal auch widersprüchlich sind. Auch eine Ehe bürgerlichen Rechts, die also nach biblischen Maßstäben, wie wir gesehen haben, nur eine abgespeckte Version der Ehe ist, genießt geistlichen Schutz. Sie ist grundsätzlich zu respektieren. Die Liebe ist stark wie der Tod. Lesen wir im Hohenlied 8, Vers 6. Und auch Ehe und Tod haben insofern eine Gemeinsamkeit, dass Gott hier eine Grenze gesetzt hat. Also wie der Tod eine Grenze ist, ist auch die Ehe von Grenzen geschützt, mit denen nie jemand spielen sollte, mit der Überschreitung dieser Grenzen, ohne sich in fürchterliche Schwierigkeiten zu bringen. Also diese Grenzen haben als heilig und unantastbar zu gelten. So, nächster Punkt, die Sache mit den Namen. Nochmal kurzer Verweis auf das, was wir gestern schon gesehen haben. Als die Verfehlung in die Welt gekommen ist, wurde aus dem Menschen Adam und Adam die Spaltung Adam und Chava. Infolge der Erlösung, wenn also wirklich Menschen unter die Herrschaft des Gesetzes, des Geistes und des Lebens in Christus Jesus kommen, werden sie wieder zu einer Einheit, also zu einem gemeinsamen Adam zusammengeschweißt. Das darf also die Ehe auch prophetisch abbilden. Das ist also eines der großen geistlichen Privilegien der Ehe, dass sie prophetisch geistliche Wahrheiten abbilden darf. Und deswegen ist die Sache mit dem Namen nicht ganz unwichtig. Wir wissen aus der Schrift, ein Name bedeutet eine Wesenheit. Ja, dass aus dem Abraham ein Abraham wurde, das hat einen geistlichen Wandel bedeutet. Also das war nicht irgendwie, jetzt nenne ich den mal anders, sondern da steht hinter dieser Namensvergabe steht jeweils eine geistliche Wahrheit. Ich kann das jetzt nur kurz anreißen, Jesaja aber als Beleg stellen, wer das nachlesen will, Jesaja 65, 15, aber seine Diener ruft er mit anderem Namen. Also Yahweh gibt ihnen einen anderen Namen. Jesaja 62, 2, Und die Nationen sehen deine Gerechtigkeit und alle Regenten deine Herrlichkeit. Und dir wird gerufen ein neuer Name, welchen der Mund Jahwehs festsetzt. Und auch im Neuen Bund ist das Jesaja 65, 15 und Jesaja 62, 2. Und dann noch Offenbarung 2, 17, dem Siegenden gebe ich einen neuen Namen. Und das wird gleichnishaft, ja sogar in der bürgerlichen Ehe abgebildet, also zumindest so, wie wir sie noch bis vor einigen Jahrzehnten regelmäßig gekannt haben, dass also ein Mädchen den bisherigen Namen ablegt, zugunsten des neuen Namens, den sie von ihrem Ehemann verliehen bekommt. Ist das kein biblisches Gebot, diese Namenswechselgeschichte, aber wir dürfen anerkennen, dass hier eine geistliche Wahrheit richtig abgebildet wird. Also das Versenktwerden der Braut in die Existenz ihres Mannes hinein, das wieder dem Adam zugefügt werden, das wird hier vorbildlich abgebildet, deswegen ist das durchaus auch wert zu schätzen. In dem Namenswechsel drückt sich eben dieses Vergessen des Vaterhauses aus, was wir im Psalm gelesen haben. Ich hatte letztens also ein interessantes Erlebnis bei einer Hochzeit, zu der ich eingeladen war, und wo die Frau es abgelehnt hat, ihren Namen abzulegen. Sie hat also ihren alten Namen behalten. Das hat vorher niemand so richtig gewusst, sodass das also während der Hochzeit dann auf einmal ein Thema war und ein Gesprächsstoff. Und da sagte sie, also im Gespräch, die Aufgabe ihres Namens wäre ihr wie eine Selbstaufgabe vorgekommen und wie ein Abschied aus ihrer Herkunftsfamilie. Das fand ich doch sehr bemerkenswert, dass sie also die geistliche Realität, ohne irgendwelche geistlichen Bezüge zu haben, diese geistliche Realität instinktiv total richtig erfasst hat. Fand ich durchaus bemerkenswert. Es gibt also durchaus in den Nationen ein Wissen um solche Dinge. Und natürlich folgen sie dem nicht, das kann man auch nicht erwarten, man kann von einem nicht-geistlichen Menschen nicht erwarten, dass er geistliche Dinge tut. Insofern ist das folgerichtig. Ich fand es aber eben sehr bemerkenswert, dass dieses Wissen, dass die Aufgabe des Namens eine Selbstaufgabe ist, eine Identitätsaufgabe ist und ein Abschied aus dem alten Leben, dass dieses Wissen so vorhanden ist, das fand ich sehr bemerkenswert. Um nichts weniger geht es also bei einer Eheschließung um das Abbrechen von Brücken, die einen Rückzug ermöglichen würden, eine Neuorientierung, ein Neuerschaffen werden. Und wenn es billiger zu haben ist, dann müssen wir argwöhnen, dass es eben so eine Eheleid ist, ein Surrogat, eine Fälschung, die sich des Begriffes Ehe unredlicherweise bedient, ohne aber im biblischen Sinn den vollständigen Inhalt einer Ehe zu haben und dieses große Geheimnis auszuloten, das Paulus im Epheserbrief beschreibt. In Matthäus 12 und Matthäus 16 spricht Jesus von einer ehebrecherischen Generation. Und ich will als nächstes der Frage nachgehen, was eine ehebrecherische Generation kennzeichnet, ob es berechtigt und nötig ist, auch in Bezug auf die derzeitige Gesellschaft von einer ehebrecherischen Generation zu sprechen, und möchte das nach der Pause tun.